in den letzten Gottesdiensten. Da haben wir eine Reihe angefangen, wo Jesus einfach mit den Menschen in Kontakt kommt. Wo wir darüber reden, wie begegnet Jesus Menschen. Und ein Motto, was da drüber stand, war: Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und ein zweiter Punkt: mit diesem Wissen begegnet Jesus Menschen. Und etwas Drittes: wie Jesus den Menschen begegnet, so sollen auch wir den Menschen begegnen. Diese drei Punkte, die wollen wir in dieser Reihe Jesus begegnet Menschen immer wieder uns anschauen. Heute ist Pfingsten. Jetzt fragt man sich, was haben diese Punkte, was hat diese Reihe denn mit Pfingsten zu tun? Und das stimmt, die Predigt heute wird so ein bisschen außerhalb der Reihe sein. Und trotzdem möchte ich zeigen, dass auch Pfingsten etwas mit diesen Punkten zu tun hat. Ich will sie aber etwas umformulieren. Und ich möchte euch schon mal ein bisschen vorwarnen, das wird sehr persönlich. Ich möchte sie sehr persönlich auf euch heute, auf dich formulieren. Erstens, Gott will, dass du gerettet wirst. Gott will, dass du gerettet wirst. Zweitens, Gott will dir begegnen. Und drittens, Gott will, dass du anderen Menschen begegnest, wie er dir begegnet. Was hat Pfingsten mit diesen Punkten zu tun? Darum kümmern wir uns heute so ein bisschen. Es wird heute kein Bibeltext hier vorne an der Wand stehen. Das heißt, die Leute, die gerne mitlesen, wer hat ein Handy dabei, wo eine Bibel drauf ist? Einer. Okay, du kannst sie schon mal aufmachen. Zwei. Ihr könnt eure Bibeln rausnehmen. Und wer möchte gerne noch mitlesen? Wir haben ein paar Bibeln, die Vero und der Eugen, die verteilen die mal. Ja, da hinten ist jemand. Also ihr dürft gerne mitlesen. Hat noch jemand keine? Wen noch jemand keine? Alle anderen müssen ganz gut zuhören. Da hinten nochmal. Sehr gut. Ihr könnt aufschlagen, Apostelgeschichte 2. Da könnt ihr euren Finger drin lassen. Da wird es die ganze Zeit drum gehen. Doch, ein paar sind doch jetzt noch, trauen sich noch, den Finger zu strecken. Ja. Apostelgeschichte 2. Ganz bekannte Verse. Pfingstwunder, Pfingstpredigt von Petrus. Das ist schon wirklich eine komische, bizarre Sache da gewesen. Als wäre nicht in den letzten Wochen schon genug Komisches passiert. Da war dieser Jesus, der wirklich krasse Sachen gemacht hat. Richtige Wunder. Das können unmöglich nur irgendwelche Tricks gewesen sein. Es sollen durch ihn sogar Tote wieder lebendig geworden sein. Und dann hat er so unglaublich schlaue Sachen gesagt, die so in den Alltag der Menschen reingesprochen haben. Da konnte man richtig ordentlich mal ein paar Nächte und Tage drüber nachdenken. Manchmal hat man nicht ein Wort verstanden. Wahrscheinlich hat er das dann hinterher immer seinem engen Freundeskreis erklärt, was er da meinte. Da gab es nämlich seine Jünger, die ihm immer zugehört haben, die immer bei ihm waren, seine Schüler. Wie auch immer. Und dann hat man ihn getötet. Erst dieses Verhör, Hoher Rat, Pilatus, hin und her. Hat sich als König der Juden bezeichnen lassen. Auferstanden soll er dann sein. Und später sogar in den Himmel gefahren. Naja, wir hatten eigentlich gedacht, das wäre es dann gewesen. Dieser Jesus, weg ist er. Aus, Schluss, vorbei, wie der Alltag. Nee, kommt noch besser. Da feiern doch jetzt die Juden ihr Schavut, also ursprünglich ihr Erntedankfest, später aber dann das Gedenkfest an die Offenbarung der 10 Gebote damals am Sinai. Viele Menschen auf den Straßen von Jerusalem. Pilger aus allen möglichen Ländern, viele Juden und Proselyten. Die Synagogen sind schön geschmückt, die Stimmung ist gut. Viele der Geistlichen haben die letzte Nacht damit zugebracht, die Tora zu studieren, wie man das traditionell in dieser Nacht macht, noch bis heute. Und dann waren da plötzlich wieder diese geheimnisvollen Freunde von Jesus. Und ihr werdet es mir nicht glauben. Aber wirklich, sie fingen an zu predigen, aber in Sprachen, die sie gar nicht kannten. Die waren doch alle aus Galiläa, aber predigten genau in der Muttersprache ihrer Zuhörer. Aramäisch, Griechisch, Parthisch, Medisch, Pontiac-Takia, Kurdisch, Arabisch, Persisch, Französisch, Spanisch, Englisch, Deutsch, Russisch, Schwäbisch. Oh Mann, was soll das werden? Manche sagten, sie hätten zu viel gesoffen oder irgendwas geraucht. Aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Verrückt. Und dann trat Petrus auf. Mit den anderen. Gelassen, ruhig, aber bestimmt. Ja, den kannte man ja schon so ein bisschen vorlaut. Apostelgeschichte 2. Petrus tritt auf und fängt an zu predigen, fängt an zu erklären. Über Petrus haben wir in den letzten Wochen, also kurz vor Ostern und dann auch kurz nach Ostern, schon einiges gehört. Und ihr merkt, ich habe dieses Jahr den Petrus-Joker gezogen. Ich darf immer wieder über Petrus predigen. Voll toller Mann. Wir haben von Petrus gehört, wie er Jesus verleugnet hat. Wir haben über die Begegnung mit Jesus nach seiner Auferstehung gesprochen und wie liebevoll und seelsorgerlich er mit Petrus umgegangen ist. Wie er ihn gefragt hat, ob er ihn lieb habe und wie er ihm einen Auftrag gegeben hat. Könnt ihr euch daran erinnern, an diesen Auftrag? Könnt ihr euch an euren Auftrag erinnern? Seid ihr da noch dran? Oder habt ihr es schon vergessen wieder? Petrus hat sich krass entwickelt. Er nimmt diesen Auftrag ernst. Er stellt sich ihm. Keine Angst mehr, keine großen Sprüche mehr und nichts dahinter. Nein, nun sieht man Taten bei ihm. Er stellt sich hin und erklärt und predigt. Also Petrus tritt jetzt auf und hält seine bekannte Pfingstpredigt. Und erstmal muss er da die Leute etwas beruhigen. Denn das, was sie da gerade erlebt haben, das konnten die meisten nicht so ganz einordnen. Und ich glaube, wir hätten uns auch da schwer getan mit. Jetzt können wir mal zusammen lesen. Also alle, die jetzt eine Bibel haben oder ein Handy mit einer Bibel drauf, könnt ihr mal aufschlagen. Apostelgeschichte 2, ab Vers 14 lese ich. Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Ihr Juden und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das soll ihr euch kundgetan. Vernehmt meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist doch erst die dritte Stunde am Tage. Sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und jetzt zitiert Petrus den Propheten Joel. Und das war etwas, was die Leute kannten und glaubten. Und so begegnet Petrus ihnen in ihrem Kontext. Mit dem, was sie kennen, was sie studieren, was sie ja vielleicht sogar in der Nacht vorher schon studiert haben. Das, worauf ihre Lebensphilosophie eigentlich gründet. Und dann zitiert er ihn. Sondern das ist das, ab Vers 16, das ist das, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Jetzt zitiert er Joel 3. Und es soll geschehen, in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen. Und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut, ehe der groß und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es sollen geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Wow, was ist denn das? Träume, Gesichte, Weissagen. Das ist ja alles sowas, wo wir sagen, naja, das passiert ja heute nicht mehr und wir leben ja alle in einer Welt, in der wir alles gut erklären können. Da kommt der Heilige Geist und tut sowas. Und er kann sowas und er kann sowas auch noch heute. Das Erste, was Petrus in seiner Predigt macht, aufgrund dessen, was die Menschen kennen und glauben, zu erklären, was da gerade passiert ist. Er holt sie ab. Und hier steckt dann unser erster Punkt auch drin. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott will, dass du gerettet wirst. Und das nicht erst im Neuen Testament, sondern das zieht sich durch die ganze Bibel. Der Prophet Joel hat schon weit vor Jesus genau das gesagt: Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Schon im Alten Testament. Und dann kommt Petrus ohne Umschweife auf den zu sprechen, der der einzige Weg ist. Der, der es als einziges möglich macht, zum Vater zu kommen. Der, der es als einziges möglich macht, ewiges Leben zu erhalten. Er kommt gleich auf Jesus zu sprechen. Wir lesen weiter ab Vers 22. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat. Wie ihr selbst wisst, diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Ungerechten ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat ihn befreit aus den Wehen des Todes, denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. Ja, Petrus predigt. Und wieder begibt sich Petrus in den Kontext der Leute. Das hatten sie ja alle mitbekommen. Sie hatten ja alle irgendwo gemerkt, da läuft dieser Jesus rum. Der hat gepredigt. Die haben den doch gekannt. Der war bekannt. Die wussten, wer das ist. Und die haben das auch alles mitgekriegt mit der Kreuzigung. Und naja, eigentlich waren sie ja nicht alle so richtig dran beteiligt. Und deswegen sagt Petrus auch hier in Vers 23, diesen Mann habt ihr durch die Hand der Ungerechten ans Kreuz geschlagen. Also hat nicht jeder den Hammer in der Hand gehabt und einen Nagel reingeschlagen. Aber sinngemäß, im Herzen waren es doch alle. Und jetzt sagst du, naja, die haben sich ja selber schuldig gemacht. Da sind sie doch selber schuld gewesen. Warum hat denn keiner was gesagt? Hätten sie es halt nicht tun sollen. Aber was geht mich das jetzt heute an? Dieser Jesus hat doch vor 2000 Jahren gelebt. Das ist doch nicht mein Problem. Glauben. Ja. Dazu hat schon mal ein Mann etwas gesagt. Der Mann hieß Jesaja. Und der hat etwas geschrieben. Und Jesaja hat weit vor Jesus noch gelebt und hat prophetisch geredet über Jesus. Und der hat geschrieben in Jesaja 53. Könnt ihr, wenn ihr schnell seid, ansonsten hört einfach zu. Jesaja 53. Er war der Allerverachtetste. Und hier spricht Jesaja, der viele Jahre vor Jesus gelebt hat, schon von Jesus. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt nun auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wie gesagt, das hat Jesaja viele Jahre vor Jesus und viele Jahre vor Pfingsten geschrieben. Und Petrus redet jetzt und spricht genau von diesem Ereignis. Spricht genau davon, dass sie Jesus ans Kreuz geschlagen haben. Und dass wir Jesus ans Kreuz geschlagen haben. Denn dies, was Jesaja gesagt hat, gilt für alle Zeiten. Diese Aussagen sind zeitlos. Sie gelten für jeden Menschen, zu jeder Zeit. Und Jesus hat alle ihre Sünden verbüßt. Diese Aussage gilt auch für dich. Mit unserem schlechten Denken, mit unserem Fehlverhalten, mit jedem schlechten Wort, mit unserem Egoismus, mit unserer Gier, unserem ausufernden, verschwenderischen Lebenswandel, mit jedem dummen Gedanken gegen unseren Mitmenschen, schlagen wir Jesus einen Nagel in die Hand, schlagen ihn mit ans Kreuz. Und deswegen können wir nicht sagen, wir haben damit nichts zu tun. Und das ist genau das, was Petrus hier sagt. Diesen Mann, Jesus, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Ungerechten ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Wenn wir dann weiterlesen, dann beweist Petrus noch anhand eines Zitats von David aus dem Psalm, dass Jesus auch nicht im Grab geblieben ist, sondern auferstanden ist. Auch prophetisch von David. Und dann, nach der Predigt, was dann? Schweigen? Bestürzung? Erkenntnis? Was haben wir dann nur gemacht? Denken vielleicht einige, Tränen rollen. Das hätte nicht passieren dürfen. Wir haben uns bis aufs Blut schuldig gemacht. Und das erkennen so viele an diesem Pfingsttag. Und ich wünsche mir, dass wir das auch erkennen an diesem Pfingsttag. Und dann platzt eine Frage heraus. Vers 37. Was sollen wir denn jetzt tun? Petrus, was sollen wir tun? Sag uns doch, was sollen wir machen? Und Petrus hat sofort eine klare Antwort. Und er sagt, Vers 38, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesus Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viel der Herr, unser Gott, herzuberufen wird. Und auch hier gilt diese Aussage für uns. Aaron hat vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen hat er gesagt, dass wir ein bisschen aufpassen müssen, dass wir nicht jeden einzelnen Text, der in der Bibel steht, auch wirklich auf uns beziehen können. Aber hier steht das gleich in Vers 39 dabei. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind. Tut Buße. Jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Das gilt auch für uns. Schauen wir uns diese einzelnen Schritte mal genauer an. Wir sind immer noch so in diesem Punkt, Gott will, dass du gerettet wirst. Dazu tue Buße. Was hält uns davon ab? Es gibt so viele Dinge, die uns davon abhalten, Buße zu tun. Zu sagen, ich bin schuldig. Und das Erste, was mir so eingefallen ist, was wir immer wieder sagen, ist, ach, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Eigentlich ist das doch, bin ich doch ein guter Mensch. Das ist doch alles nicht so schlimm, was ich tue. Möglicherweise bist du ein guter Mensch. Du bemühst dich, die Gebote zu halten. Du bemühst dich, gut zu sein. Aber versteck dich nicht in der Lüge, dass du kein schuldiger Mensch bist, kein sündiger Mensch. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Johannes 1, Vers 8 und 9, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, ach, das ist doch alles nicht so schlimm, ist gar keine Sünde, dann belügen wir uns selber. Das Nächste, was wir dann machen, wenn wir sagen, naja, okay, könnte sein, dann gehen wir hin und dann sagen wir, ich tue ja Buße, aber das mache ich mal ganz alleine für mich. Das mache ich zwischen mir und Gott aus, in meinem Kämmerchen, alleine. Und dann gehe ich hin und spreche ein Gebet und dann ist alles wieder gut. Das ist schon mal ein guter Schritt. Aber damit nehmen wir der Buße so viel Kraft. Denn übermorgen haben wir es vielleicht schon wieder vergessen. Seine richtige Kraft entfaltet die Buße erst, wenn die Sünde vor einer anderen Person ausgesprochen wird. Warum? Drei kurze Antworten auf warum. Erstens, erst dann kann wirklich Licht auf die Sache fallen. Für uns selbst können Dinge sehr leicht verstecken, irgendwo bei uns im Herzen, im Dunkeln lassen und nicht so ganz ehrlich sein. Nicht alles. Aber wenn eine andere Person davon weiß, dann ist die Sache am Licht, dann ist sie aufgedeckt. Zweitens, warum Buße erst seine richtige Kraft entfaltet, wenn sie vor einer anderen Person ausgesprochen wird. Wir von uns haben eine total verdrehte Wahrnehmung, was bei uns drinnen wirklich vorgeht. Wir sind sozusagen befangen. Wenn in einem Kriminalfall ein Ermittler irgendwie persönlich betroffen ist, weil er vielleicht eine verdächtige Person persönlich kennt oder sie mag, dann wird er normalerweise von dem Fall abgezogen. So ist es zumindest im Tatort oder bei CSI Miami. Da habe ich das gelernt. Aber das macht Sinn. Warum? Er kann nicht mehr objektiv ermitteln. Und so genauso ist es auch mit unserem Fehlverhalten. Wir sind befangen. Wir können nicht objektiv verstehen, was bei uns Sünde ist und was nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir voreinander oder vor einer anderen Person auch mal aussprechen, was da wirklich schlecht ist, was da Fehlverhalten ist, wo da die Sünde ist. Und eine dritte Sache, die Stärke unserer Gemeinde, die Stärke unserer Gemeinschaft zeigt sich gerade darin, wo wir gemeinsam miteinander Dinge tragen, für sie beten können und uns gegenseitig aufhelfen, nachfragen, an der Seite stehen, mitgehen. Und das können wir nicht, wenn jeder sich mit seinen Problemen, mit seiner Sünde selbst rumschlägt. Also Buße, so ein ganz heikles Thema bei uns. Ja? In der katholischen Kirche gibt es einen Beichtstuhl oder auch das Wort Beichte. Da geht man dann so hin, bleibt so ein bisschen anonym und sagt, was man falsch gemacht hat. Und dann bekommt man vielleicht ein gutes Wort gesagt von dem Pfarrer oder dem Pastor oder derjenige, der da sitzt. Sehr anonym. Und dann geht man weg und keiner weiß wirklich, was ist da passiert. Ich glaube, dass das gut ist, zu beichten. Ich glaube aber, dass es auch wichtig ist, dass wir voreinander Buße tun. Das kann ja im kleinen Kreis passieren. Ja? Eine vertraute Person tut Buße. Diese Woche, ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat, am letzten Montag, da gab es so ein riesengroßes Unwetter. Ja, wer hat das mitbekommen? Ja, die meisten. Wer hatte Wasser im Keller? Ja, super, auch ein paar. Da ist was bei uns in der Firma passiert und das war so ein Bild für mich eigentlich, wie das, was wir jetzt, worüber wir jetzt sprechen. Und zwar ist unser Keller in der Firma auch voll Wasser gelaufen. Schön hoch. Und da hängt ziemlich viel dran in der Firma. Ja? Wir haben ein Rechenzentrum, wir haben viele Kunden und dann wurde natürlich gleich die Feuerwehr geholt, weil man gemerkt hat, man selber kommt damit nicht klar mit dem Wasser, das da in einem Keller steht. Wir hätten jetzt anfangen können, alle mit Eimer das da rausholen, aber das hätte viel zu lange gedauert. Das Gebäude ist viel zu groß. Es war ganz wichtig, dass wir bei der Feuerwehr anrufen und sagen, wir brauchen eure Hilfe. Wir brauchen eure Hilfe. Und die kamen dann auch. Die kamen her und die haben das Wasser gesehen im Keller und die haben gesagt, wir gehen da nicht runter. Warum nicht? Stellt mal bitte erstmal den Strom ab. Okay. Strom abgestellt. War nicht so einfach bei uns. Wir haben viele Server, ja. Die Kunden sind auf diese Server angewiesen. Und wenn so ein Server, ich weiß nicht, wer sich in der IT auskennt, aber wenn so ein Serversystem, so ein Rechenzentrum mal runtergefahren ist, mal so eben in 5 Minuten wie euer Windows-Rechner, startet er nicht wieder hoch. Alles aus. Alles abschalten. Und ich glaube, in unserem Leben ist es auch manchmal so. Wenn der Keller voll Wasser ist, da müssen wir manchmal hingehen und alles abschalten. Und müssen wir um Hilfe rufen, dann müssen wir hingehen und sagen, hey, ich brauche Hilfe, ich habe Mist gemacht, ich habe Wasser im Keller, ich habe Mist in meinem Leben. Hilf mir bitte mal, alles abzuschalten. Und wenn dann alles abgeschaltet ist, dann kann man anfangen, das Wasser abzupumpen und dann langsam wieder alles anzuschalten. Bei uns hat das 16 Stunden gedauert, bis alles wieder da war. Es war eine lange Zeit. Es war mit viel Mühe verbunden. Es war mit viel Kraft verbunden. Und das wird es auch sein. Wenn bei dir das Wasser aus dem Keller gepumpt wird, dann kann es sein, dass es lange dauert, hinterher wieder alles anzuschalten. Und es wird Kraft kosten. Aber nimm das mal so als Beispiel. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Tut Buße. Das war so der erste Punkt. Gott will, dass du gerettet wirst. Tu Buße. Der zweite Punkt, den Paulus anspricht in diesem Vers, lasset euch taufen auf den Namen Jesu Christi. Lasset euch taufen. In ein paar Wochen haben wir wieder eine Taufe. Ja? Ich glaube, am 30.06. ist das richtig? Ja? Also, lasset euch taufen. Buße ist etwas, was Gutes ist, was sauber macht. Vor jemand anders, vielleicht eine Person, zwei Personen, wir beten zusammen. Aber Taufe ist etwas, was alle sehen sollen. Ich gehöre jetzt zu Jesus Christus. Ich sage, Jesus Christus ist mein Herr und jeder soll das sehen. Die Gemeinde soll das sehen, die Leute draußen sollen das sehen, die unsichtbare Welt soll das sehen. Lasst euch taufen. Und wenn du sagst, du hast Jesus Christus als deinen Herrn schon angenommen, aber mit der Taufe, da bist du noch nicht so ganz sicher. Ich mache dir Mut, lass dich taufen. Lass dich taufen. Geh zu einem von den Ältesten oder den Pastoren hin und sag heute nach dem Gottesdienst, Herr Pastor Schüle, ich möchte gerne hingehen und ich möchte am 30. mich taufen lassen, unten an der Nagold, nach dem Gottesdienst. Ich mache euch Mut dazu. Lasst euch taufen. Gott will, dass du gerettet wirst. Und etwas Zweite, Gott will dir begegnen. Und da kommen wir jetzt zu dem dritten Punkt. Ich bin ein bisschen verwirrend. Also nochmal. Gott will, dass du gerettet wirst. Unser erster Punkt. Gott will dir begegnen. Unser zweiter Punkt. Und jetzt sagt Petrus, geht hin und sagt, wenn ihr Buße tut und euch taufen lässt, dann werdet ihr die Gaben des Heiligen Geistes empfangen. Und hier kommen wir jetzt wieder zu Pfingsten. Heiliger Geist. Gott will dir begegnen. Als Jesus in einem der letzten Gespräche mit seinen Jüngern über sein Weggehen gesprochen hat, da sagt er in Johannes 16, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Jesus geht weg, ist gen Himmel gefahren, ist jetzt beim Vater. Aber er hat uns den Heiligen Geist gegeben, der uns tröstet, der uns begleitet. Und das ist der Weg, den Gott geht, um uns zu begegnen, um bei uns zu sein, jeden Tag. Und mit dem Heiligen Geist passieren so viele gute Dinge. Und wir wachsen durch ihn, wir reifen durch ihn, wir werden zu reifen Christen, wenn wir uns darauf einlassen, dem Heiligen Geist viel Raum in uns zu geben. Und da gibt es so viele Dinge zu sagen. Diese Predigt, würde den Rahmen dieser Predigt sprengen. Aber eine Sache möchte ich euch einfach nochmal vorlesen. Da schreibt Paulus an die Galater, in Galater 5, Vers 22, sind auch ganz bekannte Verse, aber ich finde es immer wieder so schön. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all diese steht kein Gesetz. Boah, das sind so, also das muss man erstmal in sich aufsorgen, was das bedeutet. Liebe. Allein das füllt schon eine ganze Predigt. Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit, all das will in dir wachsen. All das will Raum in dir einnehmen durch den Heiligen Geist, wenn du das zulässt. Und du wirst anfangen zu leben. Und es wird wunderbar werden. Ich meine, schaut euch mal die Welt an. Wenn wir hingehen und sagen, ich lebe dieses Leben so, wie es irgendwo sein muss, dann fängt man an, man ist unzufrieden, man kauft Sachen, man ist gierig, weil man irgendwie immer mehr haben will. Und dann gibt es Leute, die gefallen einem nicht. Die müssen doch wirklich nicht in dieser Welt sein. Und all diese Dinge, in diese Spirale kommt man ganz leicht rein. Aber wenn der Heilige Geist anfängt, bei dir zu wirken, dann dreht sich das um und du wirst zufrieden. Du wirst zufrieden. Du musst nicht immer haben, haben, haben. Du musst nicht immer schlecht reden. Du kannst Freude empfinden. Frieden, ein tiefer Frieden im Herzen. Auch wenn es dir mal nicht gut geht. Ja, also das sagt hier keiner, dass es uns immer gut geht, wenn wir den Heiligen Geist haben. Aber er hilft uns, dass wir zufrieden werden mit dem, was wir haben. Und hier möchte ich noch eine Sache sagen. Nochmal wieder zum ersten Punkt zurück. Gott will, dass du gerettet wirst. Rettung bezieht sich nicht nur auf das Leben nach dem Tod. Das denken wir ja manchmal so, ja? Also, wir gucken, dass wir gerettet sind und dann, naja, dann warten wir halt noch ein bisschen, irgendwann sterben wir und dann sind wir bei Gott und dann sind wir gerettet. Dafür müssten wir hier auf der Erde keinen Heiligen Geist kriegen. Ja, wir leben jetzt noch hier auf der Erde und ich glaube, diese Rettung, die geht viel weiter als nur auf das, was irgendwann mal kommt, wenn wir bei Jesus sind. Rettung fängt schon hier auf der Erde an. Jesus hat das Reich Gottes gepredigt, aber er hat es nicht so gepredigt, dass es irgendwann mal kommt. Nein, er sagt, es ist jetzt schon da, auf der Erde. Und deswegen möchte er, dass wir diese Früchte des Geistes, dass das in uns wächst, dass wir mit dem Heiligen Geist, die Gaben des Heiligen Geistes, ja, da gibt es dann Listen, was wir plötzlich können. Und dann kommen wir wieder zu Joel, der sagt, wir haben Träume, wir haben Visionen, wir haben Ideen. Da passieren plötzlich übernatürliche Dinge mit uns, weil der Heilige Geist das kann, weil Gott das in uns ausrichten kann. Ich will mal ein Beispiel sagen von mir, was der Heilige Geist bei mir gemacht hat. Vor vielen Jahren, da hat Gott durch den Heiligen Geist ganz klar zu mir gesprochen, Adrian, du sollst auf die Bibelschule gehen. Ich glaube, das habe ich hier mal erzählt. Das war hier in Pforzheim sogar bei einer Bundesjugendtagung, hier im Schiller-Gymnasium. Da kannte ich Pforzheim noch gar nicht. Irgendwo sind wir hingefahren, jetzt weiß ich, das ist eine gute Stadt. Da hat der Heilige Geist zu mir gesagt, geh auf die Bibelschule. Und dann habe ich gesagt, okay, das war so klar, das war innerlich so klar, dass ich das getan habe. Aber ich habe gesagt, Gott, ich kann vor Leuten nicht sprechen. Ich kann vor Leuten nicht gut sprechen. Wenn ich irgendwo vorne auf einer Bühne stehe, ich fange an zu stottern. Wie willst du das machen? Ich werde nie predigen können. Und Gott hat gesagt, mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Dass ich jetzt hier oben stehen kann, das ist allein das Werk des Heiligen Geistes. Das ist allein das Werk des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist möchte auch mit dir etwas tun. Er möchte auch seine Gaben in dich hineinbringen. Und dass du Dinge tust, die du dir jetzt noch gar nicht vorstellen kannst. Er will, dass dein Leben sich entfaltet und er dich begabt mit dem, was du brauchst, um deinen Auftrag, über den wir ja vor kurzem gesprochen haben, auszuführen. Jesus, Gott möchte, dass du gerettet wirst. Gott möchte dir begegnen durch den Heiligen Geist. Und Gott möchte, jetzt das Dritte, Gott möchte, so wie Gott dir begegnet, begegne auch andere Menschen. Ja, wir lesen dann in der Apostelgeschichte, da bildet sich dann die erste Gemeinde. Ja, und die sind ganz begeistert im wahrsten Sinne des Wortes. Und sie tun gute Dinge, sie tun der Stadt gute Dinge. Und in Vers 47 können wir dann lesen, und sie lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Jetzt soll das nicht unser Ziel sein, dass alle Leute uns toll finden, aber das war trotzdem eine Frucht des Heiligen Geistes, dass sie angefangen haben, in den Ort hinein Liebe zu bringen, Freude zu bringen, Güte zu bringen, Freundlichkeit. Und damit haben sie ihren Ort verändert. Und das ist auch das, was wir tun sollen. Hier in Büchenbrunn, am Sonnenhof, im Heidach, wo auch immer ihr wohnt, an eurem Ort. Ja, wir haben letzte Woche über die Werte gehört und das ist ein so ein Ding. Ja? Sie lobten Gott und sie fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Tut Buße, lasset euch taufen und ihr werdet die Gaben des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet an eurem Ort Licht sein. Ihr werdet euren Ort verändern, ihr werdet verändert werden und ihr werdet euren Ort verändern. Jetzt zum Abschluss möchte ich noch mal was von einem Propheten lesen, der auch im Alten Testament, also vor Jesus, geschrieben hat und von Gott eine Vision bekommen hat. Und diese Vision möchte ich euch vorlesen und vielleicht macht ihr die Augen zu oder hört einfach gut zu, was da passiert. Hesekiel 37. Des Herrn Hand kam über mich und er führte mich hinaus im Geiste des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld. Das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch. Und es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin. Und siehe, sie waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir, Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach, Herr, mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir, Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, hört des Herrn Wort. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen. Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Und siehe, da rauschte es, als ich weissagte. Und siehe, es regte sich und die Gebeine rückten zusammen und Gebein zu Gebein. Und ich sah, und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf und sie wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, weissage zu dem Odem, weissage du, Menschenkind, und sprich zu dem Odem, so spricht Gott der Herr, Odem, komme herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte, da kam der Odem in sie, und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein überaus großes Heer. Und ich will einem Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt, und will euch in euer Land setzen, und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und ich tue es auch, spricht der Herr. Ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt. Das ist Pfingsten. Das ist Pfingsten. Wenn die toten Gebeine wieder anfangen zu leben, wenn der Geist Gottes kommt und euch alle wieder lebendig macht. Und dann wird ein großes Heer entstehen. Und wir werden tanzen und wir werden uns freuen und wir werden aufstehen. Jetzt schon hier auf der Erde. Jetzt schon hier auf der Erde. Das ist Pfingsten. Das ist dein Pfingsten. Das kann heute dein Pfingsten werden. Nochmal diese Punkte. Gott will, dass du gerettet wirst. Gott will dir begegnen. So wie Gott dir begegnet, begegne auch anderen Menschen. Tu Buße, lass dich taufen und lass dich von dem Heiligen Geist erfüllen. Und du wirst aufstehen wie diese Toten und du wirst leben. Vielleicht ist das jetzt irgendwie alles so ein bisschen bizarr. Es ist ein bisschen übernatürlich. Ja klar, Gott ist nicht fassbar. Gott ist nicht etwas, was wir in unserem Verstand verstehen können. Gott ist übernatürlich für uns Menschen. Vielleicht ist das heute der Punkt, wo du sagst, das ist dein Pfingsten. Ja, ich möchte Ja sagen. Ich möchte Buße tun und ich will mich taufen lassen. Vielleicht hast du die letzten Monate, die letzten Jahre schon immer mal darüber nachgedacht. Dann mache ich dir Mut. Lass es heute zu deinem Pfingsten werden. Und vielleicht sage ich auch noch, diese Reihenfolge, tut Buße, lasst euch taufen, Heiliger Geist, ist nicht unbedingt eine zeitliche Reihenfolge. Der Heilige Geist arbeitet jetzt schon an dir, der ist jetzt schon bei dir. Woran du das erkennst? Weil jetzt was in dir arbeitet. Weil du merkst, du sollst einen Schritt gehen. Weil du merkst, da muss heute was passieren. Vielleicht ist es das erste Mal, dann mache ich dir Mut. Komm nach dem Gottesdienst hier nach vorne und sprich mit einem der Ältesten oder einem Seelsorger oder einem der Pastoren und mach das fest. Mach das fest. Vielleicht ist es aber auch so, ja, du hast vor vielen Jahren schon mal Ja gesagt und bist dann hier so in die Gemeinde reingekommen und ja, so alles plätschert vor sich hin und eigentlich hast du vergessen, dass du leben sollst. Vielleicht hast du vergessen, dass da jemand ist, der dich wachsen lassen will. Dann möchte ich dich herausfordern und dir Mut machen. Mach einen Neustart. Sag erneut Ja, ich will. Sag erneut Ja, ich will. Lass dich wieder neu füllen mit dem Heiligen Geist, dass du wächst. Und sag Jesus, ich möchte, dass du mein Herrscher bist. Wieder ganz neu. Und ich möchte dich mit in meinen Alltag nehmen. Und wenn das bei dir der Fall ist, dann mache ich dir genauso Mut, dass du nach dem Gottesdienst kommst und anfängst zu reden mit jemandem, dem du vertraust. Und vielleicht ist jetzt der Punkt, wo du sagst, ich habe das alles begriffen, ich habe Ja gesagt, ich möchte das jetzt allen zeigen, ich möchte mich taufen lassen. Dann fordere ich dich genauso heraus. Komm, sprich mit den Pastoren, sag, ich möchte am 30.06. dabei sein. Gott will, dass du gerettet wirst. Gott will dir begegnen. Und so wie Gott dir begegnet, begegne auch anderen Menschen. Ich möchte mit uns beten, vielleicht stehen wir auf dazu.